Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Vor 130 Jahren starb Karl Marx. Und dieser Tag erscheint eine neue Marx-Biografie. Wer war Karl Marx? War er ein Prophet, der weit in die Zukunft schauen konnte? Im Gegenteil, behauptet der Marx-Biograf Jonathan Sperber. Karl Marx war eher ein rückwärtsgewandter Mann. Über diese These diskutieren wir heute in Kontext. Gast ist der amerikanische Historiker und Biograf Jonathan Sperber. Am Mikrofon Ina Büsch. Karl Marx wurde 3 Tage nach seinem Tod in seinem Londoner Exil beigesetzt, und zwar auf dem Friedhof Highgate. Anwesend war lediglich ein Dutzend Menschen, die Grabrede hielt Friedrich Engels. Das Grabmal war ursprünglich bescheiden. Es handelte sich um eine Steinplatte auf dem Boden. Seit einigen Jahrzehnten steht dort eine überlebensgroße Büste von Marx. Finanziert wurde sie von der britischen KP. 2 Arten, um des großen Philosophen zu gedenken. Jonathan Sperber, Sie haben sich lange mit Marx beschäftigt, und zwar im Rahmen Ihrer Biografie. Welches Grabmal, die Steinplatte oder die Büste, wird Ihrer Meinung nach Karl Marx eher gerecht?
Der Marx der Büste ist quasi ein Ikon der kommunistischen Bewegung des 20. Jahrhunderts. Im Nachhinein kann man sagen, dass dieser ikonische Marx relativ wenig mit dem tatsächlichen, dem lebenden Marx des 19. Jahrhunderts zu tun gehabt hatte.
Sie sagten, er hat relativ wenig mit diesem Marx des 19. Jahrhunderts zu tun. Nun haben Sie ja einen Marx porträtiert, der eben sehr stark in diesem 19. Jahrhundert verankert ist. Und zwar porträtieren Sie ihn in einem sehr dicken Buch von über 600 Seiten. Es ist dieser Tage unter dem Titel erschienen Karl Marx, sein Leben und sein Jahrhundert. Nun gibt es ja, Jonathan Sperber, eine ganze Menge an Biografien. Was hat Sie denn dazu bewogen, zu dieser Menge eine weitere hinzuzufügen?
Es gibt 2 Gründe, eine neue Biografie von Marx zu schreiben. Wohl der wichtigste war ein Wechsel des Blickpunkts. In den meisten Marx-Biografien wird er als unseren Zeitgenossen betrachtet. Ein Mann zwar des 19. Jahrhunderts, der prophetisch aber die Zukunft vorausgesehen hatte. Und entweder wird er positiv betrachtet als ein Mann, der die kapitalistische Welt der Gegenwart gut richtig gefasst hatte, oder negativ als der Ursprung des Totalitarismus des 20. Jahrhunderts betrachtet. Ich würde Marx aber eher nicht als unseren Zeitgenosse, sondern als eine Person einer vergangenen historischen Epoche. Eine, die immer ferner von uns geworden ist, die Epoche der Französischen Revolution. Ich würde Marx auch nicht betrachten als voraussehender Prophet, sondern als eher rückwärtsgewandte Gestalt, die zwar über die Zukunft des Kapitalismus prophezeiert hatte, aber er lässt diese Zukunft in der Vergangenheit, in der Zeit der Französischen Revolution und der Frühindustrialisierung. Marx ist also eine rückwärtsgewandte Gestalt. Der 2. Grund, diese neue Biografie zu schreiben, ist eine neue Quelle, die Mega, die Marx-Engels-Gesamtausgabe. Die totale Ausgabe von allem, was Marx und Engels geschrieben hatten, auch die Aufzeichnungen auf dem Rückschlag von Briefumschlägen, sämtliche Briefe, die an sie gerichtet sind, nicht nur diejenigen, die sie geschrieben haben. Es gibt alle Art neue Einblicke in das Leben und das Denken von Marx.
Nun sind Sie, Jonathan Sperber, Historiker, Sie sind Professor an der University of Missouri, Sie unterrichten europäische Geschichte und Sie befassen sich insbesondere eben mit der Geschichte des 19. Jahrhunderts. Eigentlich leuchtet es ein, dass Sie ihn und sein Denken eben in seiner Zeit verorten. Was macht ihn denn in Ihren Augen wirklich zu einem Mann des 19. Jahrhunderts?
Die Grundgedanken seiner Politik, die gingen aus den Erfahrungen der Französischen Revolution von 1789. Das hat das politische Denken und die politischen Ziele in Europa in den ersten 2 Drittel des 19. Jahrhunderts ziemlich tief geprägt. Philosophisch, Marx stand unter dem Einfluss von den Ideen von Hegel, noch eine Gestalt des frühen 19. Jahrhunderts, also des Zeitalters von Napoleon, und seine volkswirtschaftliche Theorien kamen vor allem aus den englischen nationalpolitischen Ökonomen des frühen 19. Jahrhunderts, vor allem also aus dem Denken von David Ricardo, dem wichtigsten von allen Nachfolgern von Adam Smith. Die Grundtendenzen des marxischen Gedankens entstanden am Ende des 18. zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Der war von diesen sehr tief geprägt.
Sie sagen, er war sehr tief geprägt eben von diesen geistigen Strömungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Aber das heißt ja noch nicht, dass er nicht eine Analyse machen konnte, die sehr wohl eben Gültigkeit hat, auch für die kommenden Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte.
Ja, das stimmt natürlich. Aber betrachtet man genauer seine Analyse, dann findet er in diese Spuren des frühen 19. Jahrhunderts. Also ein einfaches Beispiel in Kapital im dritten Band findet man 5 Seiten über die Aktiengesellschaften und 160 Seiten über Grundrente und die landwirtschaftliche Produktivität. Das ist ein Volkswert, der sich also auf die Bedeutung der Landwirtschaft, wie sie in den Werken Ricardos dargestellt ist, und kein Prophet, der auf die Zukunft des Kapitalismus vorgesehen hatte.
Ich würde sehr gerne, Jonathan Sperber, nun Ihre sehr überraschende These eben, dass Karl Marx ein Mann des 19. Jahrhunderts sei, kein Prophet, sondern ein rückwärtsgewandter Mann, an Beispielen anschauen. Ich möchte mit dem Privatmann Karl Marx beginnen, beziehungsweise mit seiner Beziehung zu seiner Frau und den Frauen allgemein.
Karl Marx, der Mann.
Gemäß dem bürgerlichen Geschlechtsideal des 19. Jahrhunderts hatte der Mann stark zu sein und die Frau schwach. Und offenbar teilte Karl Marx diese Ansicht. Er hat im Poesiealbum seiner Tochter Jenny die beiden Attribute stark und schwach den Mann bzw. der Frau zugeordnet. In diesem Poesiealbum wurde er gefragt nach der Lieblingstugend bei Mann und Frau. Die Frau sollte schwach sein. Nun war aber gerade seine Frau Jenny, Jenny von Westphalen, alles andere als eine schwache Frau.
Ja, das stimmt. Also sie mussten mit Marx leben. Also jahrzehntelang, sie mussten mit dem politischen Exil teilen, der Armut, Schwierigkeiten, Kinder, die als Babys noch gestorben sind. Sie mussten ziemlich viel erdulden, das ist ja wahr. Sie war hart dabei, aber das hat sie fast zum Zusammenbruch gebracht. Das war so ein schwieriges Leben.
Nun war sie aber ja nicht einfach in Anführungszeichen Mutter seiner vielen Kinder. Von diesen vielen Kindern haben 3 überlebt, 3 Töchter. Sie war ja auch in Anführungszeichen seine Sekretärin. Sie hat seine Schriften in Reinschrift übertragen. Sie hat, wenn er krank war, die Korrespondenz erledigt. Sie hat an seiner Arbeit teilgenommen.
Das stimmt. Wir wissen nicht, also wie sehr sie seine Ideen geteilt hat, ob sie also mit ihm Ideen ausgetauscht hatten. Die waren im Leben eng zusammengeschweißt, kann man sagen.
Ich würde es gern Neudeutsch bzw. Neuenglisch sagen. Sie war ja eigentlich sozusagen das Backoffice, also organisatorisch, aber ja auch emotional. Wenn man einen Brief von Marx liest, den er 1856 an Jenny schrieb, dann kriegt man den Eindruck, dass er eigentlich ohne sie gar nicht leben konnte.
Große Leidenschaften, die durch die Nähe ihres Gegenstandes die Form von kleinen Gewohnheiten annehmen, wachsen und nehmen ihr naturgemäßes Maß wieder ein durch die Zauberwirkung der Ferne. Meine Liebe zu dir, sobald du entfernt bist, erscheint als ein Riese, in dem sich alle Energie meines Geistes und aller Charakter meines Herzens zusammendrängt. Ich fühle mich wieder als Mann, weil ich eine große Leidenschaft fühle. Und die Mannigfaltigkeit, worin uns das Studium und moderne Bildung verwickeln, und der Skeptizismus, mit dem wir notwendig alle subjektiven und objektiven Eindrücke bemängeln, sind ganz dazu gemacht, uns alle klein und schwach und quengelnd und unentschieden zu machen. Aber die Liebe zum Liebchen und namentlich zu dir, macht den Mann wieder zum Mann.
Irgendwie hat man so den Eindruck, zwar lebte Marx nach diesem Geschlechterideal, starker Mann, schwache Frau, aber seine Frau Jenny war doch eine starke Frau, nicht einfach nur schwach. Er war aber auch, sage ich mal, ein Mann seiner Zeit. Das zeigt sich am Verhältnis zu den anderen Frauen, die mit ihm, bei ihm im Grab liegen, nämlich eben seine Frau, über sie haben wir gesprochen, Jenny von Westphalen, aber da liegt ja auch noch seine Haushälterin Lenchen Dem und seine jüngste Tochter Eleanor Marx. Nun ist es ja so, dass er mit Lenchen Demuth einen unehelichen Sohn hatte, den hatte er nie anerkannt. Und das ist ja ziemlich typisch für einen Hausherrn im 19. Jahrhundert.
Ja, das stimmt. Und die Vaterschaft von Freddy Demuth war jahrzehntelang, also ein tief gehütetes Geheimnis. Das ist erst in den 1960er Jahren, ist die Wahrheit, also zur Oberfläche gekommen. Die Führer der deutschen Sozialdemokraten, sie wussten davon seit den 1890er Jahren. Das geht auch für die Kommunisten in der Sowjetunion, die auch davon gewusst haben. Sie haben das alles verschwiegen. Das war ein Skandal. Die Umstände der Verschwängerung von Lenchen Demuth sind bis heute noch nicht geklärt. Es ist ganz unsicher, wann das geschehen ist, was das Verhältnis zwischen Marx und Lenchen war. War das so nur eine einmalige Angelegenheit? Gab es Zwang? Bedrohung, war das so ein längerfristiges Verhältnis? Man weiß es einfach nicht.
Tatsache ist auch, dass er eben an Eleanor, an seiner jüngsten Tochter, die eben auch im selben Grab liegt, dass er an dieser Tochter weniger Freude hatte als an den anderen beiden Töchtern. Und zwar hatte er an ihr weniger Freude, weil sie dem Ideal der neuen Frau entsprach. Also zum Beispiel ging sie arbeiten, sie ging alleine in Restaurants, sie rauchte, sie las Zeitungen, sie hatte Liebhaber. Also auch im Verhältnis zu seiner jüngsten Tochter war er eben halt doch ein konservativer Mann, Repräsentant des 19. Jahrhunderts.
In den Verhältnissen des Bürgertums des 19. Jahrhunderts würde ich sagen, Marx war eher fortschrittlich in seinen Verhältnissen zu seinen Töchtern. Es stimmt zwar, der hat sie als richtige junge Damen erzogen, sie mussten Französisch, Italienisch lernen, Klavierunterricht nehmen, sie waren auf eine bürgerliche Ehe vorbereitet, aber es stimmt auch, dass er hat sie ermuntert, seine Ideen zu übernehmen, selber politisch tätig zu sein. Seine älteste Tochter Jenny war auch Schriftstellerin und Journalistin bei linken Zeitschriften. Er ließ sie Gymnastik üben in Bloomers, die skandalösen feministischen Hosen des 19. Jahrhunderts. Er meinte, es sei auch gut, dass sie Atheisten seien, wie er und seine Frau. Und das im 19. Jahrhundert war das typisch, auch bei also linken Männern, dass Frauen fromm sein sollten. Also in dem Sinne war er im Spektrum der bürgerlichen Männlichkeit eher auf der fortschrittlichen Seite.
Zum bürgerlichen Männlichkeitsideal des 19. Jahrhunderts gehört nicht nur, dass der Mann stark ist, sondern dass er die Familie ernährt.
Karl Marx, der Ernährer der Familie.
Tatsächlich ist es so, dass Karl Marx unfähig war, seine Familie zu ernähren. Er entsprach also in diesem Sinn nicht dem Ideal des 19. Jahrhunderts. Er stammte zwar aus gutbürgerlichem Haus, wie auch seine Frau, sie war eine Adlige, aber Karl Marx hatte kein Vermögen und er arbeitete ja vor allem als freier Publizist und da verdiente er wenig, er lebte von Krediten, machte Schulden, wurde von Freunden und der Familie unterstützt, vor allem eben auch durch Friedrich Engels. Hören wir hier, was Karl Marx in einem Brief im Jahr 1858 über seine Geldnöte dazu schreibt.
Wollte ich selbst zu der äußersten Reduktion der Ausgaben schreiten, zum Beispiel die Kinder aus der Schule nehmen, eine rein proletarische Wohnung beziehen, die Mägde abschaffen, von Kartoffeln leben, so würde selbst die Versteigerung meines Mobiliars nicht hinreichen, um nur die umwohnenden Gläubiger zu befriedigen und einen ungehinderten Abzug in irgendeinen Schlupfwinkel zu sichern. Der Show versus Respectability, der bisher noch aufrechterhalten wurde, war das einzige Mittel, einen Zusammenbruch zu verhindern.
Jonathan Sperber, ich sagte, Karl Marx sei nicht fähig gewesen, der Familie finanzielle Sicherheit zu bieten. War es vielleicht gar keine Unfähigkeit, sondern eigentlich viel eher eine Rebellion gegen das Bürgertum?
Nein, das würde ich nicht sagen. Karl Marx hat das ziemlich tief bedauert. Er hat sich immer Vorwürfe gemacht, dass er seine Familie nicht ernähren konnte. Das plagte ihn schrecklich. Und betrachtet man sein Leben, sieht man teilweise einen typischen Lebenslauf des Bürgertums. Das würde erwartet, dass ein junger Mann, der sich auf eine bildungsbürgerliche Laufbahn also einstellte, der musste lange Zeit von der Familie ernährt werden, während seines Studiums, während seiner Zeit als Referendar und so weiter. Und erst später im Leben konnte er seine Familie ernähren. Drei Allein im Leben von Marx, das diese typischen Laufbahn durchkreuzt hatte. Einst war der Vortod seines Vaters aus Schwindsucht, wenn Marx noch Student war. Der musste versuchen, sich selber zu ernähren im jugendlichen Alter. Zweitens war diese sehr junge Ehe mit der Jenny von Westphalen. Das war sehr ungewöhnlich. Das war ein Aufstand gegen das bürgerlichen Familienidealen des 19. Jahrhunderts, dass ein junger Mann noch vermögenslos eine etwas ältere Frau heiraten sollte. Und drittens gab es natürlich Marxes politische Tätigkeit, die ihn also aus Deutschland vertrieben hatte und ihn ins Exil gelandet hatte. Trotzdem, Mitte der 1850er Jahre war Marx der Korrespondent, der europäische Korrespondent der New York Tribune, der auflagenstarken Zeitung der damaligen Welt. Und er hatte also nicht schlecht verdient, 200 Pfund im Jahr. Das war ein guter bürgerlicher Lebensunterhalt. Aber dann verlor er diese Stelle im Ausbruch des amerikanischen Bürgerkriegs. Der war wieder in die Armut gestoßen. Das war schlimm, das war schlecht, das war wohl der Tiefpunkt seines Lebens. Der wurde natürlich am Ende nur von Engels gerettet.
Eben Engels hat ihn sehr stark unterstützt und eigentlich ist es fast etwas absurd, dass Marx dank der Ausbeutung der Arbeiter in der Fabrik von Engels überleben konnte.
Ja, das stimmt. Das war Engels auch schwer. Der plagte sich auch mit Schuldgefühlen, dass er einen sehr tüchtigen Lebensunterhalt verdient hatte durch die Ausbeutung der Arbeiter in der Fabrik und seiner Familie. Das war vielleicht ein großer Opfer, die Engels für seinen Freund aufbrachte, Schuldgefühle an seinem Lebensunterhalt haben zu müssen.
Sie hören Kontext, eine Sendung zu Karl Marx aus Anlass des 130. Todestages. Gast ist der amerikanische Historiker Jonathan Sperber, am Mikrofon Ina Büsch. Zu den wichtigen geistigen Strömungen des 19. Jahrhunderts gehört auch ein starker Glaube an den Fortschritt. Auch in diesem Sinn war Karl Marx ein Mann des 19. Jahrhunderts.
Karl Marx, der Theoretiker.
Zu den wichtigsten Denkern seiner Zeit gehörte der Evolutionsbiologe Charles Darwin. Viele Intellektuelle der damaligen Zeit orientierten sich an Darwin, sie orientierten sich generell an den Naturwissenschaften und diese Intellektuellen übertrugen die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse auf alle Formen des Wissens. Das nennt man Positivismus. Auch Karl Marx teilte einige Auffassungen von Darwin. Er schätzte seinen atheistischen Standpunkt und er schätzte eben auch seine Vorstellung von Fortschritt. So sah Marx die Geschichte der Menschheit analog zur Evolution der Gattungen in der Naturgeschichte. Hören wir, was Karl Marx über Darwin 1862 an Engels schrieb.
Es ist merkwürdig, wie Darwin und der Bestien Pflanzen seine englische Gesellschaft mit ihrer Teilung der Arbeit, Konkurrenz, Aufschluss neuer Märkte, Erfindungen wiedererkennt. Es erinnert an Hegel in der Phänomenologie, wo die bürgerliche Gesellschaft als geistiges Tierreich, während bei Darwin das Tierreich als bürgerliche Gesellschaft figuriert.
Man sieht in diesem sehr schönen Satz den Einfluss von Hegel. Hegel war natürlich der Meinung, dass die Philosophie die Königin der Wissenschaften sei. Das heißt, die Philosophie bestimmte, was echtes Wissen sei, was nicht. Die Philosophie stellte die Fragen für andere Wissenschaften. Marx war natürlich Schüler eines Schulers von Hegels, der war also Anhänger der Junghegelianer. Der hegelische Gedanke hat ihn tief geprägt.
Welcher Gedanke von Hegel hat ihn tief geprägt?
Ja, die Gedanken von Hegel sind bekanntermaßen sehr komplex. Aber kurz kann man sagen, bei Hegel war die Philosophie das bestimmende Element des Wissens überhaupt. Die Philosophie bestimmte die Fragestellung der anderen Wissenschaften, beurteilte, ob die Ergebnisse dieser Wissenschaften richtig waren oder nicht. Die Positivisten meinten, es sei nicht die Philosophie, der diese Rolle zufiel, sondern die Naturwissenschaft, die Physik und vor allem nach Darwin die Biologie. Marx in diesem Satz aber zweifelte, in seiner Lesung von Darwin die Bedeutung der Naturwissenschaft. Durch seine philosophierende politische Ökonomie betrachtet er in Darwins Wissenschaften die Ideen der kapitalistischen Gesellschaft. Das war so ein späthegelischer Gedanke. Und Marx, im Gegensatz zu vielen Zeitgenossen, auch im Gegensatz zu Engels, der ziemlich positivistisch eingestellt war, war immer nicht sicher, ob er diese Ideen Hegels von der Bedeutung der Philosophie bzw. im Fall von Marx von der philosophierenden Nationalökonomie durch die Naturwissenschaften ersetzen sollte. Der stand irgendwie in seinem späteren Leben zwischen den zwei Polen des Positivismus und des Hegelianismus und er konnte niemals für das eine noch das andere entscheiden.
Nun gilt ja Marx vielen als Positivist. Weshalb denn?
Es gibt starke positivistische Züge im Marxischen Gedanken. In der Einführung zur Kritik der politischen Ökonomie spricht er ganz positivistisch über die Stufen der Menschheit, die er mit der biologischen Entwicklung vergleicht. Und die sind bestimmt richtige Züge seines späten Gedankens. Aber der war auch sehr kritisch darüber, wie diesen Ausschnitt über Darwin, andere Bemerkungen, die er machte, im Nachwort zum Kapital, er bekannte sich im Kapital zu Hegel.
Nun schreiben Sie ja Jonathan Sperber in Ihrer Biografie Karl Marx, ein Leben und sein Jahrhundert. Da schreiben Sie, dass Karl Marx sehr stark ein Mann des 19. Jahrhunderts war. Nun, Hegel war ein Mann des 19. Jahrhunderts, aber ja auch Darwin.
Bei vielen von den Zeitgenossen von Marx machten sie diesen Wechsel, könnte man sagen, von Hegel nach Darwin. Viele der jungen Hegelianer, Kuno Bauer, Moses Hess, Ludwig Feuerbach, sind nach 1850 in zunehmendem Maße positivistisch geworden. Marx machte diesen Schwenk nur teilweise. Er konnte niemals voll auf die Naturwissenschaften setzen. Er dachte immer an die kritischen Bedeutung der Philosophie bzw. in seinem Fall der philosophierenden Nationalökonomie. Diese Frage, ob man von Hegel nach Darwin übergehen sollte, von den hegelianischen Idealismus zum Positivismus übergehen sollten um die Jahrhundertmitte, das war also ein Schritt, der viele denken machen mussten, sich mit ihnen auseinandersetzen sollten. Marx konnte diesen Übergang niemals völlig machen.
Sie sagen, weil Karl Marx in seinem Denken so stark in den Anfängen des 19. Jahrhunderts verhaftet war, dass er darum die Entwicklung des Kapitalismus von heute nicht voraussagen konnte?
Ja, das würde ich sagen. Der Kapitalismus, den Marx sah, war der Kapitalismus von den Frühstadien der englischen Industrialisierung, ein Kapitalismus von langsamem Produktivitätswachstum, von Bedeutung der Landwirtschaft, also das war so ein Kapitalismus von 1820, 1810, der Kapitalismus des späteren 19. Jahrhunderts mit zunehmendem Wohlstand der unteren Schichten, da konnte Marx nicht fassen, er hatte Schwierigkeiten mit dieser Entwicklung. Der Arbeiter sein lebenslang daran zu beweisen, dass die Profitrate sinken musste, das war eine Idee von Adam Smith und auch Ricardo. Marx versuchte immer, diese Entwicklung zu beweisen. Bis zu seinem Tod schrieb er mathematische Gleichungen auf, machte Überlegungen, konnte das aber niemals beweisen.
Und das ist auch nicht eingetreten.
Ja, das ist nicht eingetreten, aber das ist also zur Zeit Ricardos ein Phänomen des Kapitalismus des frühen 19. Jahrhunderts. Es ist in späteren Jahren anders geworden, aber Marx konnte von dieser Entwicklung niemals loskommen. Er sah die Zukunft des Kapitalismus in seinen Anfangsstudien.
Und nicht den Kapitalismus, wie wir ihn heute leben.
Nein, das bestimmt nicht. Das war also ein Kapitalismus mit noch sehr starkem Agrarsektor. Und die Landwirtschaft erschien Marx immer wichtiger in seinem Leben, immer bedeutender für seine revolutionären Pläne. Das war kein Kapitalismus der Aktiengesellschaften, die damals sehr ungewöhnlich waren, die Marx eher als Vorboten des Sozialismus betrachteten. Das war also ein ganz anderes Kapitalismus als der Kapitalismus des 20. Jahrhunderts.
Nun mag Karl Marx nicht alles vorausgesehen haben, aber unbestritten ist doch eben sein politisches Engagement. Sie haben es erwähnt, sein revolutionäres Engagement. Unbestritten sein Kampf gegen die bestehende politische und die bestehende gesellschaftliche Ordnung.
Karl Marx, der Revolutionär.
K. Karl Marx beteiligte sich an der Revolution von 1848. Er spielte eine wichtige Rolle in der Internationalen Arbeiterassoziation und er hatte auch Verbindungen zur Pariser Kommune. Was halten Sie denn, Jonathan Sperber, von Karl Marx, dem Revolutionär?
Marx entwickelte ziemlich früh in seiner politischen Laufbahn die Idee einer doppelten Wiederholung der Französischen Revolution. Einerseits sollte das die Französische Revolution wieder geschehen in Mittel- und Osteuropa, im Preußischen Königreich, in der Habsburger Monarchie, im Saarischen Reich, mit der Jakobinischen Republik, auch wahrscheinlich auch ein Revolutionskrieg gegen Russland. Andererseits wollte Marx eine analogische Wiederholung der Französischen Revolution. Die Französische Revolution nach Marx hat den Feudalismus zu Ende gebracht, den Kapitalismus eingeführt, eine neue Klasse, die Bourgeoisie, an die Macht gebracht. Eine neue Revolution soll Kapitalismus abschaffen, Sozialismus einführen, eine neue Klasse, natürlich das Proletariat, an die Macht. Und das Verhältnis zwischen diesen zwei Arten der Wiederholung der Französischen Revolution bestimmte die politische Tätigkeit von Marx. Ich würde sagen, der war am erfolgreichsten, wenn er versuchte, diese jakobinische Seite der Französischen Revolution zu wiederholen. Während der Revolution von 1848, wenn Marx die Neue Rheinische Zeitung in Köln herausgebracht hatte, war er ein ziemlich jakobinischer Feind des preußischen Staates. Der griff tüchtig die preußischen Beamten, den preußischen König an. Der wollte Deutschland in eine jakobinische Republik verwandeln und einen großen Revolutionskrieg gegen Russland führen. In diesem Sinne war er ziemlich erfolgreich. Die Versuche, die Arbeiter zu organisieren und nach dem Sozialismus zu führen, das ging ihm während der Revolution von 1848 nicht so gut.
Sie haben nun Jonathan Sperber, Karl Marx, hinsichtlich verschiedener Aspekte eigentlich auf ein menschliches Maß zurechtgestutzt. Sozusagen die Büste, die auf dem Highgate Cemetery steht, heruntergeholt vom Sockel und wieder die Steinplatte auf sein Grab gelegt. Wir haben nun eine halbe Stunde lang über Marx als ein Mann des 19. Jahrhunderts gesprochen. Was ändert das an der Relevanz seiner Analyse, seines Denkens, dass er so stark eben dem 19. Jahrhundert verhaftet ist? Oder anders gefragt, hat uns Marx heute nichts mehr zu sagen?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde eher sagen, dass die Bedeutung von Marx eben in der Entfernung zwischen seinen Ideenwelten der unseren liegt. Wenn man vergleicht also die Marxische Kritik an den Kapitalismus mit dem heutigen Kapitalismus, sieht man sehr klar die Natur des heutigen Kapitalismus. Den Marxischen Revolutionsbegriff mit den heutigen Wünschen der sozialen, gesellschaftlichen, politischen Reform bzw. auch Umwälzung vergleicht, dann sieht man auch, wie alles ziemlich stark geändert hat. Ich will nicht sagen, dass Marx irrelevant sei. Man sagt nicht, dass Martin Luther zum Beispiel irrelevant sei, obwohl es gibt nicht sehr viele, die sich für seine Ideen über Sola Fide interessieren. Aber die sind Martin Luther wie Karl Marx bedeutende Gestalten, die unsere Welt teilweise gestaltet haben, auch wenn sie zur menschlichen Vergangenheit jetzt gehören.
Eine kritische Würdigung von Karl Marx anlässlich des 130. Todestages. Karl Marx, sein Leben und sein Jahrhundert, das ist der Titel der Biografie, die dieser Tage im C.H. Beck Verlag erscheint. Geschrieben hat diese Biografie der Historiker Jonathan Sperber. Er war in der Sendung Kontext zu Gast bei Ina Büsch.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.